Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu Fazit in dieser Freitagnacht. Es geht nach Kopenhagen in die Welthauptstadt der Architektur 2023. Das ist natürlich ein Label, das sich gut verkauft. Wie labelhaft die neue Dauerausstellung über dänische Architektur ist im Rahmen des Welthauptstadtprogramms, das werden wir uns mal genauer anschauen. Interessant auch, was derzeit in der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung los ist. Da wurde zuerst der neue Geschäftsführer gefeuert und jetzt fordern Wissenschaftler in einem offenen Brief die historische Aufarbeitung der Stiftung. Und wir starten in diese Fazitausgabe mit zwei bekannten Namen der Theaterwelt, Jasmina Reza und Philipp Stölzel. Er hat ihr neues Stück James Brown trug Lockenwickler inszeniert und zwar am Münchner Residenztheater. Jasmina Reza ist vielleicht der Publikumsliebling unter den Theaterautorinnen. Ihre Stücke Kunst, Der Gott des Gemetzels oder Dreimal Leben kommen immer wieder auf die Bühne. Sie ist eine Meisterin der Dialoge, verpackt in der leichten Erzählung immer auch die menschlichen Abgründe und daraus wird dann häufig großes Theater. Für ihr neuestes Stück James Brown trug Lockenwickler hat sie sich ausdrücklich Philipp Stölzel als Regisseur gewünscht, also den Mann, der viel Oper inszeniert hat und jetzt mit seiner Inszenierung von The Inheritance zum Theatertreffen eingeladen ist, in unserer Sendung Rang 1, hat er vor kurzem gesagt, was er am Theater so mag.
Für mich ist es wahnsinnig schön, im Rahmen von einer Theaterproduktion wirklich viel Zeit mit den Schauspielern zu verbringen und wirklich mit Ruhe und Intensität und auch viel, ich sag mal, seelischen Einsatz meinerseits und von Seiten der Schauspieler da nach Figuren zu graben und nach seelischen Zuständen. Das ist für mich wirklich ein richtiges Lebensglück.
Das sagt Philipp Stölzel. Was von diesem Glück zu spüren war, weiß vielleicht Christoph Leibold, der für Fazit bei der Uraufführung am Münchner Residenztheater war. Erstmal aber die Frage an Sie, Herr Leibold. Ist das ein typisch Jasmina Reza-Stück, das neue?
Ja, ich würde sagen, nur zum Teil. Also wenn man jetzt so Kunst oder sowas nimmt als Vergleichsebene, also diese flotte, pointenreichen Dialoge, wo unter der komischen Oberfläche dann Abgründe aufreißen, die sind diesmal nur in Spuren zu finden. Es geht um einen Jungen, Jacob, der glaubt, er ist Céline Dion, was seine Eltern überfordert. Der Vater flüchtet sich in hilflose Ironie. Die Mutter, die zwingt sich so, das positiv zu nehmen, klappt aber hinten und vorne nicht. Und so die Dialoge zwischen diesen beiden, die haben was von diesem Jasmina Reza-typischen ans Boulevardeske grenzenden Witz. Aber ansonsten, das Ganze spielt in einer psychiatrischen Anstalt und gestaltet ist es von Reza als eigentlich surreale Parallelwelt und die verfügt auch am Anfang kein Realismus. Was ich finde, ein kluger Schachzug ist, weil wenn das jetzt ein realistisches Stück wäre, so wie die man vielleicht von ihr kennt, dann kämen Patienten wie Jacob ja eher leicht als Freaks rüber, aber in der Logik von der surrealen Welt ist es Bizarre ja sozusagen das ganz Normale und darum gibt es hier eine Psychiaterin, die total eigenwilligen Umgang mit den Patienten und den Angehörigen pflegt und das könnte man durchgeknallt finden, andererseits spielt das Lisa Wagner, diese Ärztin mit ihren Spleens, so souverän lässig, dass man das Gefühl hat, ja das hat schon die Richtigkeit, was diese Frau da macht und auch Philipp Stölzel nimmt dieses Realismusverbot sehr, sehr ernst. Also die Bühne ist so ein Halbrund aus zwei Theatervorhängen, einer rot, einer grün. Und aus dem Stoff ragen zwei Enden von einem riesen Fisch hervor. Schwanzflosse und Fischkopf auf der anderen. Also eigentlich eher eine surreale Traumwelt und darin anders als andere Stücke von Jasmina Reza.
Ja, und was hat es mit James Brown jetzt auf sich und seinen Lockenwicklern?
Ja, es gibt einen zweiten Jungen, Philipp, der wird Jacobs oder Celines Freund. Und der denkt, er ist James Brown. Ja. Aber es ist ein weißer Junge und der müsste, um wenigstens annähernd wie James Brown auszusehen und diese Frisur zu haben, Lockenwickler tragen, von der Hautfarbe ganz zu schweigen. Ich habe da bei der Lektüre an einen Fall vor einem Jahr denken müssen. Da gab es doch das bei den Fridays for Future, die eine Musikerin von einer Demo ausgeladen haben, weil sie als weiße Person Dreadlocks trägt, was als kulturelle Aneignung kritisiert wurde. Und das Spannende bei Reza ist, Jacob fällt ja in die Kategorie Transgender und das wäre so nach den Überzeugungen der Wokeness, was, wo man Sympathie dafür hegt. Und Philipp, das ist Aneignung, das geht gar nicht. Und Reza, und das finde ich total bemerkenswert, macht da keinen Unterschied, sondern sagt, das sind zwei junge Männer, die jeder auf seine Weise gern was anderes wären, als sie sind und sich dadurch zueinander hingezogen fühlen. Und auch die Psychiaterin im Stück formuliert das so.
So verschieden Philipp und Céline auch sein mögen, ein paar grundsätzliche Dinge verbinden sie miteinander. Alle beide haben sich von hergebrachten Typologien befreit und keiner von beiden lässt sich von der Biologie einschüchtern. Philipp tut Celine so wohl. Von Philipp fühlt Celine sich als sie selbst akzeptiert.
Also es ist irgendwie ein Stück, das diese heiß diskutierten Identitätsfragen aufgreift, aber vollkommen undogmatisch ist und maximal breite Toleranz einfordert. Nehmt die Menschen für das, was sie sein wollen. Und wenn sich ein Weißer gern als Schwarzer fühlen will, auch okay. Wichtig ist, dass die Leute mit sich im Reinen sind, so wie Jacob als Celine und Philipp als James Brown, die auch viel mehr bei sich sind als die Eltern von Jacob, die kreuzunglücklich sind, aber immer ihre wahren Gefühle anderen gegenüber verleugnen und immer auf gute Laune machen. Und wichtig erscheint Jasmin Arisa, hey, seid authentisch, seid bei dem, was ihr sein wollt. Identität ist zweitrangig.
Philipp Stölzel, der hat spätestens seit seiner Einladung zum Theatertreffen, ist er zu einem gefragten Theatermann geworden. Mhm. Was macht er denn jetzt mit diesem Resa-Stück? Also das letzte hat ja 7 Stunden gedauert.
Ja, das ist jetzt eher so 1,5 Stunden Spielfilm kurz, ist auch ein kurzes Stück. Und es ist im Prinzip, wie ich es angedeutet habe, ein Traumspiel mit grotesken Zügen. Es gibt auch mal sogar Slapstick-Momente, aber meistens ist es ganz zart. Erst hat mich diese Bühne so ein bisschen abgeturnt, dieser Fisch. Dachte ich, naja, das ist jetzt mit Holzhammer, das ich sehen soll, kein Realismus. Aber eigentlich ist es insgesamt viel, viel subtiler und das ist toll. Fein musikalisch gearbeitet, man merkt, er kommt vom Musiktheater. Nicht nur, weil es um 2 Popstar-Figuren indirekt geht, es ist ein selbstspielendes Klavier auf der Bühne. Das begleitet mal Celine, wenn sie ihren Eltern neue Kompositionen vorsingt, untermalt aber auch oft die Handlung so atmosphärisch. Da geht es aber nie so voll in die Tasten, sondern eher so leise hereingewehte Töne. Und das und auch, dass sich diese Tasten von selbst bewegen, das stärkt so diese schwebende, surreale Atmosphäre. Das ist sehr schön.
Ja, und wo es starke Dialoge gibt, da braucht man natürlich eigentlich auch starke Schauspieler, ne?
Ja, Lisa Wagner als Ärztin hatte ich schon erwähnt, ganz toll. Die Eltern Michael Goldberg und Juliane Köhler, das sind die vermeintlich Normalen und das sind aber hier die größten Neurotiker und die beiden Schauspieler kosten das voll aus. Also Goldberg hat man so das Gefühl als Vater, der fühlt sich total unwohl und würde sich am liebsten in seinem Sommermantel verkriechen, da drin verschwinden und Köhler wiederum macht die Mutter so aufgekratzt, heiter, das schreit dann auch wieder nach Verzweiflung. Und dann vor allem Vincent zu Linden mit schulterlangen, brünetten Haaren, himmelblaue Stola, hat was Feminines in den Bewegungen, ohne dass es peinlich parodistisch wäre. Und er gibt auch so die Überspanntheit der ständig um ihre Stimme besorgten Sängerin mit so einer Selbstverständlichkeit, weil das eben für eine Pop-Diva das Natürlichste von der Welt ist. Und wenn er dann mit Johannes Nussbaum als James Brown sich trifft als Seelenverwandter, dann zanken die sich zwar auch mal, aber das ist zugleich von einer großen Zärtlichkeit und Zuneigung. Die haben auch mal so ein kleines Pas de deux zusammen und man merkt, hey, die haben zwar Meinungsverschiedenheiten über alles Mögliche, aber nicht eine Sekunde stellt einer in Frage, dass der jeweils andere das sein könnte, für was er sich hält, sondern das ist einfach so.
Ja, und wie war das jetzt mit dem Lebensglück? Wir haben ja Stölzel gehört im O-Ton. Haben Sie das gespürt heute?
Also ich bin durchaus beglückt nach Anfängen, so ein bisschen fremdelnd mit dem Abend, beglückt rausgegangen und ich glaube, da war ich sehr eins mit dem Publikum. Es gab echt lang anhaltenden Applaus fürs Ensemble, für die Regie, das Regieteam und auch für die Autorin. Jasmin Arisa war da, war auch schon bei einer Probe da. Die, glaube ich, hatte am Schluss noch so ein paar Korrekturen, so ein paar kritische Anmerkungen. Aber sie hatte sich Stölzel gewünscht und ich glaube, auch sie war ganz glücklich und zufrieden.
Christoph Leibold über James Brown trug Lockenwickler von Jasmin Arisa. Die Uraufführung war heute am Residenztheater. Die nächste Vorstellung ist am Sonntag. Und da passt der Hinweis auf unsere neue Ausgabe des Theaterpodcasts eigentlich sehr gut. Es geht in dieser neuen Folge um Theater und den Rausch. Über die Rolle des Rausches für die Kunst erzählen die Schauspielerin Linda Pöppel, der Regisseur Daniel Krämer und der Dramaturg Karl Hegemann, hier ein kleiner Ausschnitt.
Es gibt ja aber für mich zumindest empfunden, wirklich auch das Gefühl von sowas wie einem, ist jetzt ein großes Wort, aber ein Schaffensrausch. Und den suche ich ununterbrochen. So. Und da weiß ich gar nicht genau, ob ich den Einklang überhaupt als Möglichkeit wahrnehme, sondern ich glaube, getrieben bin ich eher von einer Auflösung von Grenzen. Und dem Versuch oder der Sehnsucht oder dem mich selber herausfordern, in sowas wie so ein, ins Fliegen zu kommen. So, letztendlich Kontrollverlust.
Ja, kleiner Ausschnitt aus der neuen Ausgabe des Theaterpodcasts, wie immer auf den üblichen Ausspielwegen zu finden. Im Ranking um die mediale Aufmerksamkeit ist Griechenland in den vergangenen Jahren immer weiter nach hinten gerutscht. Vorbei die Zeiten, als die europäischen Rettungsschirme Staatskrisen in Griechenland auslösten. Vorbei auch die Zeiten, als wir uns noch von den Zuständen der Flüchtlingslager auf Lesbos schockieren ließen. Jetzt gibt es andere Probleme und dass scheinbar nebenbei Griechenland politisch den Weg Polens und Ungarns eingeschlagen hat, passiert jenseits unserer Wahrnehmung. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat heute Abend dazu eine Podiumsdiskussion veranstaltet, moderiert von der Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin Margarita Zumu. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Margarita Zumu, woran lässt sich das denn festmachen, dass ja Griechenland in ein autoritäres System steuert?
Es gibt eine Reihe von Elementen. Zum einen haben wir eine spektakuläre Polizeigewalt. Sowohl an den Grenzen, wo wirklich Banden, schwarz angezogene Banden und Autos ohne Kennzeichen. Also wir wissen, das sind Organe, die dafür sorgen, dass es weniger Geflüchtete auf den Inseln schaffen. Wir wissen, das sind staatliche Organe, können das aber nicht prüfen. Sowas gibt es ganz viel. Dann gibt es Polizeigewalt in den Gefängnissen. Also die Zustände für Häftlinge sind wirklich unterirdisch. Es gibt Polizeigewalt, Repression sehr viel auf den Straßen. Unprovozierte, auch gerade die Generalstreiks, die gerade stattgefunden haben, wurden immer wieder angegriffen auf eine neue Art. Denn es ist so, das einzige Staatsbudget, was unter Mitsotakis erhöht worden ist, ist das Polizeibudget. Die einzigen Staatsangestellten, auch während der Pandemie, sind Polizeibeamte gewesen. Kein einziger Arzt wurde angestellt in der Zeit. Wir haben das und wir haben als zweites Element die Frage der Pressefreiheit. Das ist ein Riesenthema, was auch unter den deutschen Medien viel mehr diskutiert werden müsste. Man sieht da wirklich eine Systematik. Es ist so, Journalistinnen werden von der Arbeit durch Schikanen aufgehalten. Also vor allem, wenn Journalistinnen über Skandale berichten, Korruptionsskandale der Regierung oder eben über Pushbacks oder über den Überwachungsskandal zum Beispiel. Ja, wir sehen, Journalisten werden überwacht, bespitzelt, auch von Privaten. Wir kennen die Predator-Geschichte vom Sommer. Ihnen wird die Arbeit schwer gemacht. Sie werden getrollt, also organisierte Trollings, wo Journalistinnen sozusagen diskreditiert werden. Und es gibt eben auch Journalistinnen, die mittlerweile auf der Anklagebank sitzen, weil sie versuchen, ihre Arbeit zu machen. Also sozusagen, wenn es darum geht, etwas anzuprangern, geht es nicht darum zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt mit dem Problem um, wer ist daran schuld, sondern die Whistleblower und die Leute, die darüber schreiben, sind daran schuld.
Ja, die Pressefreiheit ist nach Reporter ohne Grenzen ja die schlechteste in ganz Europa.
Genau, unter Bulgarien und Ungarn. Und das Letzte, was ich sagen will, ist die Justiz. Das ist ein Riesenproblem, das muss man auch genauer sich anschauen, wie es möglich ist, dass die Leute, die eigentlich etwas anklagen, am Ende diejenigen sind, die auf der Anklagebank sitzen. Es ist bisher nicht eine einzige Person verurteilt worden, die zum Beispiel an einem Pushback beteiligt war. Stattdessen gibt es Verurteilungen von NGOs, Seenotrettern und auch Journalistinnen.
Frau Zumu, war das von Anfang an klar, dass diese Regierung Richtung ja autoritärem System steuern würde? Kyriakis Mitsotakis, der ist doch als Modernisierer angetreten.
Genau, darum ging es auch in der Diskussion heute, weil Mitsotakis kommt ja aus einem richtigen Politiker-Clan, ist sozusagen der Spross einer der wichtigsten konservativen Familien Griechenlands. Nein, ich würde sagen, es war nicht klar aus meiner Sicht. Wir kennen konservative Regierungen, aber das ist wirklich eine neue Wende. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Wir haben nicht mehr den gediegenen Konservativen vor uns, sondern wir haben einen Golden Boy, der es schafft, marktliberale, neoliberale, auch Austeritätspolitik sehr gut zusammen zu koordinieren und zu verbinden mit einem autoritären Staat. Das ist eine interessante Entwicklung, wie da neoliberale Politik und Autoritarismus ineinander greifen.
Auch in der Kulturszene brodelt es. Seit Anfang des Jahres gibt es zum Beispiel Proteste gegen ein Dekret, das Abschlüsse an Kunsthochschulen entwertet. Wie sieht es da aus? Gibt es da noch andere Beispiele?
Also die Kunst und Kultur ist im Moment wirklich auf den Barrikaden. Sie können aber auch nicht anders. Also meine Kolleginnen, Professorinnen an den Kunsthochschulen sind geschlossen zurückgetreten aus ihren Jobs, geschlossen gekündigt. Es sind mehrere Theater besetzt in Athen. Sie müssten sich vorstellen, als würden hier in Berlin die Volksbühne, die Schaubühne, das Hauhebel am Ufer und das Gorki besetzt sein. Es finden wilde sozusagen Theaterstücke statt. Und auch da sehen wir, es gibt vor allem die Kulturszene ist ja eine der Szenen, die MeToo-Sache in Griechenland sehr vorangetrieben hat. Das hat der Regierung sehr wehgetan, weil die Leute, die sie eingestellt hatte in den Staatstheatern, sind diejenigen gewesen, die mit MeToo-Skandalen diskutiert worden sind, denen MeToo-Skandale vorgeworfen wurden. Und das hat so genervt, dass es wirklich darum ging, aus meiner Sicht eine Art von progressiver Hegemonie, die Kultur ja in jedem Land stellt, auch damit zu entwerten und da auch einen Angriff zu machen, um ja sozusagen diese Leute stillzustellen. Das ist im Moment nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, dass sich diese Bewegung der Kultur eigentlich ja zusammenkommt mit den Generalstreiks und den Besetzungen, die wir sehen, mit Anlass des Zugunglücks in der Tempi-Region.
Margarita Zoumou über die politische Entwicklung in Griechenland und die Auswirkungen auch aufs Kulturleben. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Kopenhagen ist, wir haben hier bei Fazit bereits darüber berichtet, in diesem Jahr Weltarchitekturhauptstadt. Im Juli finden dort die drei Weltkongresse des Internationalen Architekturverbandes UIA statt. Eher eine Veranstaltung fürs Fachpublikum, aber das ganze Jahr über gibt es hunderte Veranstaltungen, Events und Aktivitäten für die Kopenhagener, aber auch für Besucher. Und eine wichtige Ausstellung, die vielleicht schon Auskunft gibt über die Themenschwerpunkte in diesem Kopenhagener Architekturjahr, die ist heute eröffnet worden im Danish Architecture Center. Sie heißt Made in Denmark, eine Dauerausstellung über die Architektur von den Wikingern bis heute. Für uns gesehen von Nikolaus Bernau. Hallo nach Kopenhagen.
Einen schönen guten Abend.
Nikolaus, die Wikinger, vielleicht die Größe in der dänischen Historie, dem haftet aber auch so ein bisschen was Volkstümliches an und das in einem supermodernen Gebäude. Also kurzum, wie ist diese Ausstellung aufbereitet?
Ja, das ist wirklich ganz faszinierend, weil die Ausstellungsgestalter rund um Kent Martinussen, also den Direktor des dänischen Architekturzentrums, die fangen allen Ernstes bei den Wikingern an und gehen dann so über das Mittelalter und die Renaissance in einem sehr, sehr geschwinden Schritt direkt ab in die Moderne. Und also das, was wir so eigentlich alle als dänisches Design oder Nachkriegsmoderne kennen, da wird dann ganz kurz mal über die großen romanischen Kirchen, zum Beispiel in Ribe, etwas erzählt und dann über die Schlösser von Christian IV. Und dann kommt auch so ein bisschen Barock und dann vor allem ganz toll der Historismus des 19. Jahrhunderts. Aber sofort danach geht es dann in die Reformarchitektur um 1900, in den großen Wohnungsbau, in die großen Wohnungsbauprogramme, vor allem der 20er und 30er Jahre, in das phänomenal gute Design der Zeit, in den Genossenschaftsbau, in die Entwicklung der modernen Küche, in all diese ganzen Themen, die ganz eng mit dem verbunden sind, was ja jeder, der sich in irgendeiner Form irgendwann mal mit Design beschäftigt hat, mit Dänemark verbindet. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist sehr, sehr dicht. Es ist eine kleine Ausstellung, hat etwa 300 Quadratmeter mit unglaublich viel Material da drin, das wirklich auch so vor und hintereinander geblendet ist, aber dabei erstaunlicherweise praktisch ohne Technik rauskommt. Also da gibt es ein paar Filme zu sehen. Das war es dann schon. Ansonsten eine ganz konventionell gemachte Ausstellung, die auch ganz klar zeigen will, wir bleiben eine Ausstellung auf Dauer. Wir brauchen auch keine großen Investments mehr, die irgendwie zur Pflege da sind. Wir sind dazu da, um langfristig eine große Geschichte zu erzählen.
Und werden da irgendwelche neuen Perspektiven eröffnet oder ist alles relativ erwartbar?
das wird überhaupt gar keine neue Perspektive aufgemacht. Das ist eigentlich das mit Faszinierendste bei dieser Ausstellung, wenn ich ehrlich sein soll, weil sie auch bar jeder Selbstkritik ist. Also es ist ja nicht so etwa, dass in Dänemark selber nicht ganz heftig darüber debattiert wird, ist die Geschichte der Moderne eigentlich wirklich so ein totales Erfolgskonzept gewesen, wie es auch in dieser Ausstellung wieder gezeigt wird. Sondern da gibt es heftige Debatten darüber und es hat ja auch große Streitereien gegeben und es hat ja auch Massenproteste gegeben, zum Beispiel gegen den Massenwohnungsbau der 1960er und 70er Jahre. Der findet aber in der Ausstellung gar nicht statt. Also so wie die ganzen Vorortsiedlungen auch gar nicht stattfinden, sondern da geht es wirklich um schönes Wohnen und um schöne gestaltete Sachen. Das geht dann so weit, dass selbst die großen Proteste um diese alternativen Siedlungen oder Hippiesiedlungen in Christiania, die werden einfach integriert in die Geschichte des Wohlfahrtsstaates, weil das ist das eigentliche Thema der Ausstellung. Es gibt die Idee des egalitären Männer- und Frauen- und kinderumfassenden Wohlfahrtsstaats mit guten Bildungsangeboten und mit der Überlegung, dass wir alle zusammenarbeiten wollen und dass das Handwerk das zentral ist, die gibt es eigentlich seit der Wikingerzeit und über das Mittelalter und so richtig zum Erfolg gebracht wurde das im 20. Jahrhundert. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, das ist natürlich völlig konstruiert. Also da fehlen zum Beispiel die internationalen Einflüsse auf Dänemark total, also Amerika, Deutschland, Schweden, vor allem Großbritannien auch. Das wird vollkommen ausgeblendet, spielt aber für diese Perspektive auf Dänemark auch wirklich keine Rolle. Es geht darum, sich selbst eine Erfolgsgeschichte zu konstruieren.
Ja, sich selbst und vielleicht ja auch in diesem Architekturjahr für andere. Also ist es eine Ausstellung für Touristen, fürs Fachpublikum oder für die Dänen selbst? Das ist ja durchaus ein Spagat.
Also ich glaube, sie ist vor allem mal tatsächlich für Dänen selber gemacht worden, weil der Wohlfahrtsstaat in Dänemark ja sehr heftig in die Debatte gekommen ist. Also nicht der Wohlfahrtsstaat an sich im Sinne von, dass man daran zweifelt, dass es eine wichtige Sache ist. Selbst die ganz Konservativen oder Marktliberale sind der festen Überzeugung, dass es richtig ist, mit hohen Steuern diesen Wohlfahrtsstaat zu finanzieren. Sondern wie weit er eben ausgebaut werden kann noch. Wie weit er inzwischen mit dem Klimawandel in irgendeine Übereinstimmung gebracht wurde. Wie mir der Kurator und der Direktor des Architekturzentrums Kent Martinussen selbst erzählt hat. Das große Thema der Zukunft ist der Klimawandel und wie können wir eigentlich unseren Wohlstand in diesen Klimawandel hinüber retten und in diese neue Zeit. Das heißt, das ist eine große Debatte in Dänemark und da beruft man sich jetzt bis in die Gestaltung des Plakats hinein, das aussieht, als wenn das irgendwie 1955 gemacht worden wäre. Das ist großartig, dieses Plakat. Und ja, da beruft man sich wirklich auf die großen Leistungen der Nachkriegszeit vor allem. Und ja. Das ist, glaube ich, auch Selbstbestätigung.
Ja, die Moderne, dafür ist Dänemark natürlich auch bekannt, vor allem in den letzten Jahren, wo man sich zu Hause ja auch gerne mit dem Scandinavian Mid-Century-Style schmückt. Nikolaus Bernau, neben diesem Ausstellungs-Highlight, vielleicht in Anführungszeichen im Architekturzentrum, gibt es auch ein Open House Wochenende jetzt in Kopenhagen, morgen und übermorgen. Man kann dann, habe ich gelesen, in 50 Gebäude in der Stadt rein, die sonst verschlossen sind. Hast du da Pläne?
Also auf jeden Fall. Ich werde mir einiges angucken. Das fängt so mit der Reichsbank an. Vor allen Dingen gerade Bürobauten sind im Normalfall natürlich verschlossen. Auch einige öffentliche Bauten, bei denen man im Grunde genommen immer nur bis zum Pförtner kommt. Das muss man allerdings sagen, das ist jetzt keine Erfindung von Dänemark. Sie wird aber interessanterweise wieder vom Architekturzentrum richtig inszeniert als Demokratisierung und Öffnung der Debatte. Also das ist so ein bisschen wie in der Ausstellung zum Beispiel auch die Fahrradkultur in Kopenhagen unglaublich hochgelobt wird und gar nicht gezeigt wird, ja, also Kopenhagen ist auch durchzogen von ganz breiten Autostraßen. Also wie die meisten modernen Städte, so wie in der Ausstellung eben auch leider überhaupt nicht erwähnt wird, dass der größte Erfolg der dänischen Architektur ist ja die Rettung der Altstädte gewesen. Und dass man eben die Altstädte mit Leben neu gefüllt hat seit den 70er Jahren, die ja auch am Ausbluten waren. Das ist so, ja, es geht immer wieder um diese Selbstkonstruktion von Geschichte und das ist eben auch diese Öffnung der Büros und die Öffnung der Häuser. Das kennen wir in Deutschland mit dem Tag des offenen Denkmals. Das sind Ideen, die kommen aus Amerika, aus Großbritannien, aus Frankreich. Aber in Dänemark werden sie eben neu inszeniert und das finde ich auch das Spannende dabei, als Teil der Demokratisierung von Architektur.
Nikolaus Bernau zurzeit in Kopenhagen, der Weltkulturhauptstadt 2023. Und die Ausstellung im Architekturzentrum, die jetzt eröffnet worden ist, ist wie gesagt eine Dauerausstellung und wird eine ganze Weile dort zu sehen sein. Vielen Dank.
War eine große Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl.
Das Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues ist gleich 12-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert, so oft wie keine andere Produktion. Der Film über den Ersten Weltkrieg ist unter anderem als bester Spielfilm vorgeschlagen, wie die Deutsche Filmakademie in Berlin bekannt gab. Der Film von Regisseur Edward Berger hatte in den USA bereits 4 Oscars gewonnen. Das Drama Das Lehrerzimmer kommt auf 7 Nominierungen. Regisseur Eckart Schattack erzählt darin vom Streit an einer Schule, der außer Kontrolle gerät. Auch dieser Film geht ins Rennen um die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Der Deutsche Filmpreis soll am 12. Mai verliehen werden. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt rund 3 Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Der nigerianische Künstler, Designer und Architekt Demas Nwoko wird bei der Architekturbiennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Preisverleihung ist am 20. Mai geplant, dem Tag der Eröffnung. Demas Nwoko studierte am Nigerian College of Arts, Science and Technology in Zaria. Er war einer der ersten nigerianischen Architekten, die Kritik übten an der Abhängigkeit Nigerias vom Westen in Bezug auf importierte Materialien und Waren sowie Ideen, hieß es in der Mitteilung. Er setzt sich demnach zudem für die Nutzung lokaler Ressourcen ein. Die Architekturbiennale in der norditalienischen Lagunenstadt gilt als wichtigste Präsentation zur Baukunst weltweit. Die 18. Ausgabe findet vom 20. Mai bis zum 26. November statt. Twitter will am 1. April damit beginnen, die kostenlosen blauen Häkchensymbole für verifizierte Profile zu entfernen. Um das Zeichen zu behalten, müssten Einzelpersonen das pro Monat 8 Euro teure Abo Twitter Blue abschließen, hieß es in einem Tweet. Twitter-Besitzer Elon Musk verwies auch darauf, dass mit bei Twitter verifizierten Unternehmen und Organisationen verbundene Accounts automatisch das Symbol bekämen. Twitter setzte den Basispreis für verifizierte Unternehmen und Organisationen in Deutschland bei 950 Euro im Monat plus 50 Euro für jeden angeschlossenen Account an. Der wegen Terrorvorwürfen verurteilte ruandische Regierungskritiker Paul Rusesabagina kommt aus der Haft frei. Eine Regierungssprecherin bestätigte der Nachrichtenagentur AP eine entsprechende Anordnung von Präsident Kagame. Dies bedeutet nach ruandischem Recht jedoch keine Aufhebung seiner Verurteilung. Der Hotelmanager Rusesabagina war die Inspiration für den Film Hotel Rwanda. Er hatte während des Völkermords 1994 ethnische Tutsi beherbergt und ihnen so das Leben gerettet. Der 68-jährige Rusesabagina, der die belgische Staatsbürgerschaft besitzt, soll morgen aus der Haft freikommen. Anschließend wird er nach Katar überstellt. Von dort ist seine Weiterreise in die USA geplant.
Es rumort bei der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, wie es scheint, schon etwas länger, aber nach der fristlosen Entlassung ihres Geschäftsführers Marcel Lepper im Februar dringt dieses Rumoren auch nach außen. Die Süddeutsche Zeitung hat am 9. März ausführlich über das Innenleben des vornehmen Hauses berichtet. Menschen von Rang und Namen sitzen dort im Vorstand, gehen ein und aus und halten Vorträge. Auch den Ruf als Kaderschmiede der neuen Rechten konnte das Haus unter der Leitung von Heinrich Meyer hinter sich lassen. Die Strukturen scheinen allerdings nach wie vor recht verkrustet. Und die Frage, warum der Literaturwissenschaftler Marcel Lepper, der als Reformer angetreten war, nach nur 10 Monaten seinen Posten räumen musste, die bleibt bislang unbeantwortet. Die Unterzeichner eines offenen Briefs fordern nun historische Aufarbeitung, Transparenz und Reformen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Historiker Mike Tendler gesprochen. Er forscht unter anderem zur Geschichte der Intellektuellen Rechten in der Bundesrepublik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Herr Tendler, wundert Sie dieser Aufruhr jetzt, der sich da öffentlich Bahn bricht? Zum einen mit dieser Entlassung, den Artikeln in den Medien und jetzt auch mit diesem offenen Brief?
Nun, ja, was heißt wundern? Also, was interessant ist, dass also die Stiftung ja bis dahin den wenigsten vermutlich irgendwie ein Begriff war und das Stil sozusagen in relativer Unbehelligtheit dann ihre Arbeit gemacht hat. Also insofern ist es schon interessant, sozusagen, wie schnell sowas gehen kann und wie schnell sowas dann auch ins Licht der Öffentlichkeit gerät. Aber es zeigt halt nur, dass da Fragen und Probleme bisher unbearbeitet sind, die jetzt in Verbindung mit einem konkreten Ereignis dann eben mit aller Wucht in die Öffentlichkeit dann brechen.
Ein Vorwurf der Unterzeichner dieses offenen Briefs lautet ja auch, die Gremien sind rein männlich besetzt und überhaupt gibt es in der Stiftung einen Überschuss an älteren männlichen Wissenschaftlern. Das spricht ja zumindest nicht für Modernität.
Ja, das kann man wohl so sagen. Man müsste sich da natürlich nochmal genauer angucken, wie die quantitative Entwicklung ist. Also man muss sich auch vor Augen führen, dass im Jahr 2000 der Frauenanteil in der Professorenschaft an deutschen Universitäten bei 10,5% lag. Das hat sich dann im Verlauf der nächsten 20 Jahre, dann stieg der dann auf ungefähr 27%. Was ich damit sagen will, ist, dass das nicht notwendig nur ein Problem der Stiftung war, historisch oder vielleicht auch ist, sondern eben auch des gesamten Wissenschafts- und Universitätsbetriebs.
Gut, aber das Jahr 2000 ist ja jetzt auch schon 23 Jahre vorbei. Und in diesen 23 Jahren ist ja auch viel passiert in dieser Hinsicht.
Ja, natürlich, ich will jetzt damit die Stiftung nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, um einzuschätzen, wie gravierend diese, wenn man so will, altmännliche Dominanz in der Stiftung ist, braucht man dann auch eine Vergleichsgröße.
Ja.
Aber natürlich ist es, klar, ich meine, das sollte ja selbstverständlich sein, dass in so einer Einrichtung, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, 80, 90% nur Männer rumlaufen, dass das nicht wirklich zeitgemäß ist.
Mhm. Ja, wir versuchen ja auch nur so ein bisschen uns ein Bild zu machen, was es eigentlich für eine Stiftung ist. Herr Tendler, Sie haben sich wie einige andere Experten für Rechtsextremismus auch schon mal mit der Siemens-Stiftung unter Armin Mollers beschäftigt, also in der Zeit zwischen 64 und 85. Das ist lange vorbei und die Stiftung hat doch auch ihren rechten Kurs verlassen, oder?
Zumindest nach allem, was man hört. Für die Phase danach bin ich kein Experte, wobei man hinzufügen muss, dass es unter Armin Mohler zuvor auch nicht so war, dass das gewissermaßen jetzt eine eindeutig immer nur im rechten Milieu sich umtuende Stiftung war, sondern dass Mohler auch darauf geachtet hat, dass das nicht zu einseitig in der Öffentlichkeit wirkt. Also er selber hat mal gesagt, dass er als Rechter unter Beobachtung stand und insofern hat er da auch zumindest längere Zeit eine gewisse Vorsicht walten lassen und auch darauf geachtet, dass man eben im Stiftungsprogramm dann auch mal liberale Gelehrte gefunden hat, die vorgetragen haben. Und bei Meyer ist es wiederum so, dass er selbst, bevor er Geschäftsführer geworden ist, ja selbst auch in die politischen Kreise um Mohler engeren Kontakt hatte und auch in diese, hat er beispielsweise als Schüler eine rechtsradikale Schülerzeitung rausgegeben, hat dann auch für die rechtskonservative Zeitschrift Kritikon geschrieben. Er scheint dann aber seit Anfang der 80er Jahre auch mit Blick auf die akademische Laufbahn, sagen diese politischen Verlautbarungen, dann sich mit denen zurückgehalten zu haben.
Wie hat man sich denn das Agieren dieser Stiftung unter Armin Mohlers und unter Heinrich Meyer vorzustellen? Also wie kreiert man denn so ein Klima, das männlich dominiert ist und das so eine rechte Ausrichtung hat?
Also was die männliche Dominanz angeht, dann da hat sich natürlich in den 60er, 70er, 80er Jahren im Grunde auch die patriarchalischen Strukturen der Gesamtgesellschaft widergespiegelt, die dann unter konservativen Auspizien dann sicherlich noch stärker ausgeprägt war. Ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen elitären, männlich geprägten Bildungsclub. Also da gab es ja dann nicht nur wissenschaftliche Vorträge, es gab Musikabende, es gab Lyriklesungen. Da hat dann aber auch zum Beispiel mal Sarah Kirsch vorgelesen, so als einzige Frau, glaube ich, in der Reihe. Aber das ist möglicherweise auch, kann man das auch so eine Art, als eine Art männlich-elitäres Refugium betrachten. Also wo man gewissermaßen auch unter sich war. Und was das Rechte angeht, da muss man sich besonders dann auch die Zeit nach 68 vor Augen führen. Also die 68er wollte dann den Regierungsantritt der sozialliberalen Bundesregierung unter Willy Brandt. Und da gab es im konservativen Milieu eben das starke Gefühl oder diese Wahrnehmung, dass nun die Linke die kulturelle Hegemonie in der Bundesrepublik übernommen hat und dass man da dem auch intellektuell, wissenschaftlich was entgegensetzen muss. Also das ist auch ein weiterer Teil der Geschichte, der noch wenig aufgearbeitet ist, dass aus der Wirtschaft heraus in den 70er Jahren doch immer ordentliche Geldsummen an Einrichtungen, nicht nur wie die Siemens-Stiftung, sondern auch an andere ähnliche Einrichtungen gingen, die eben versucht haben, diese vermeintliche linke Hegemonie zu brechen, der etwas entgegenzusetzen. Und da gab es dann eben auch aus einem bürgerlich-konservativen Milieu zum Teil, gingen da gewisse, ja, wie soll man sagen, die Berührungsängste nach rechts außen auch etwas verloren.
Die Stiftung hält ihre Akten im Archiv verschlossen. Die Frage ist, kann man sich das als wissenschaftliche Institution mit hohem Anspruch im Jahre 2023 überhaupt noch leisten?
Nun ja, ob sie sich das leisten kann, muss die Stiftung natürlich selbst entscheiden. Aber es wäre natürlich ein Zeichen von Transparenz und Glaubwürdigkeit, wenn sie da tatsächlich eine neue Politik einleitet, wie es Marcel Lepper ja auch vorhatte. Zumal die Stiftung ja selber betont hat, dass die Entlassung Leppers nichts mit dieser Reformpolitik zu tun gehabt habe, wozu ja auch die historische Aufarbeitung der Stiftungsgeschichte zählte. Und wenn die Stiftung das ernst meint und da auch glaubwürdig erscheinen will, wäre das aus meiner Sicht dann eben ein sehr naheliegender und wichtiger Schritt, auch das Archiv für die Forschung zu öffnen.
Was hat sie denn zu verlieren, diese Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung?
Nun, in erster Linie geht es ja dann um die Frage der öffentlichen Reputation, der Anerkennung und auch des Rufs, den die Stiftung hat. Also sie hat sich ja eben nun über Jahrzehnte auch diesen Ruf einer Stiftung erworben, die großzügig auch die Wissenschaft fördert. Und da ist es natürlich, um diesen Ruf beizubehalten, wäre es dann auch wichtig, jetzt eben auf die berechtigte Kritik auch zu reagieren und auch entsprechend auch die Stiftung so umzugestalten und zu modernisieren, dass sie diesen Ruf, den sie hat, dann auch beibehalten kann.
Der Historiker Mike Tendler über die Vergangenheit der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in München. Danke für das Gespräch, Herr Tendler.
Ja, gern geschehen.
Peter Weibel hat jahrzehntelang das Wirken des ZKM-Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe geprägt. Und eigentlich sollte das hier seine Abschiedsausstellung werden, die Ausstellung Renaissance 3.0. Leider ist Peter Weibel am 1. März überraschend verstorben. Die Ausstellung wird nun ohne ihn eröffnet und damit auch Teil seines Vermächtnisses. Die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft, wie sie seit der Renaissance existiert, die hat Weibel immer interessiert. Renaissance 3.0 widmet sich solchen Allianzen im 21. Jahrhundert mit Blick auch auf wichtige Zukunftsfragen. Marie-Dominique Wetzel hat die Ausstellung am ZKM Karlsruhe bereits gesehen.
In einem großen Glasbehälter mit einer gelben Flüssigkeit steckt eine überdimensional große Hand aus Kunststoff. Kleine Bläschen steigen auf, denn ganz langsam wird sie von Bakterien zerlegt. Der österreichische Künstler Thomas Feuerstein arbeitet an einem neuen Werkstoff für seine bildhauerischen Arbeiten. Ein Kunststoffersatz, der von Bakterien produziert und auch wieder vollkommen biologisch abbaubar ist.
Ich sage immer, die Bakterien sind für mich so doppelte Kollaborateure. Sie liefern mir das Material, wie einst in der Renaissance Carrara Steinbruch Material für Skulpturen lieferte, so liefern die Bakterien jetzt mir das Material. Und andererseits sind ja diese Bakterien auch mein Werkzeug und mein Meißel. Also sie kollaborieren auch in Bezug auf die Form.
Thomas Feuerstein arbeitet bei diesem Projekt mit Biochemikern zusammen. Der Künstler und die Wissenschaftler haben in diesem Fall das gleiche Ziel, aber andere Herangehensweisen und Fragestellungen. Und das bringt alle weiter, so die These der Ausstellung, die sich als Basislager für neue Allianzen von Kunst und Wissenschaft versteht, sagt Kuratorin Annette Holtheit.
Medienkünstler sind von Haus aus nicht scheu, sich neuer Technologien zu bedienen, sie anzuschauen, gegen die industriell gebrauchte Nutzung zu bürsten, zu gucken, wie sind diese Technologien weiterzuentwickeln, wie können sie Kunst und Kultur dienen.
Auch die Künstler Christian Losert und Daniel Dalforvo haben sich für ihre künstlerische Arbeit mit Wissenschaftlern, in dem Fall Neurowissenschaftlern und Informatikern, zusammengetan. Sie alle wollen verstehen, wie künstliche Intelligenz lernt und was sie von menschlicher Intelligenz unterscheidet. Das Kunstwerk, das nun in der Ausstellung zu sehen ist, ist kaum noch von einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung zu unterscheiden. Und wenn die Künstler ihr Publikum mit Sinnesreizen bombardieren, sitzen die Wissenschaftler nebendran und sammeln eifrig Daten. Für beide Seiten eine neue Art von kollektiver Zusammenarbeit, erklärt der Künstler Christian Losert.
Das führt wirklich zu spannenden Reibungen und ich glaube, es führt zu Ergebnissen, die eben auf beide Seiten ja, gute Auswirkungen haben, gute nächste Schritte sind.
Dieses Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft hat im 21. Jahrhundert eine neue Dimension erreicht, so die These der Ausstellung, die mit vielen Beispielen belegt wird. Kurator Peter Weibel wollte mit seiner letzten Ausstellung für das ZKM nicht nur den neuesten Stand zeigen, sondern einen großen Bogen schlagen und die neuesten Entwicklungen in einen großen historischen Kontext bringen. Und so ist auch der Titel der Ausstellung Renaissance 3.0 zu verstehen. Peter Weibel verweist dabei nicht nur auf die Renaissance, die wir normalerweise meinen, sprich die Epoche vom 15. bis 17. Jahrhundert, wo im italienischen bzw. europäischen Raum Kunst und Wissenschaft zusammengefunden und damit Kultur und Gesellschaft wesentlich verändert und vorangebracht haben, sondern er setzt noch eine frühere Renaissance davor, nämlich eine vom 9. bis 12. Jahrhundert im arabischen Raum, in der schon sehr komplizierte mechanische Apparate entstanden sind. Die Ausstellung Renaissance 3.0 reiht sich ein in die großen Gedankenausstellungen, die Peter Weibel zusammen mit Bruno Latour realisiert hat. Und letztendlich geht es immer um die Frage, was Kunst dazu beitragen kann, Zukunft zu gestalten, erklärt Kuratorin Annette Holtheit.
Es geht darum, Erkenntnisse, die ansonsten hinter den verschlossenen Türen in den Laboren stattfinden, zugänglich zu machen. Und zwar über das künstlerische Sensorium, über den Visionscharakter und die Visionsenergie, die die Kunst hat, über die formbildende Kraft, die die Kunst entwickelt.
Die Ausstellung Renaissance 3.0 zeigt noch einmal eindrücklich, wie visionär der Kurator, Medientheoretiker und Künstler Peter Weibel war. Seine letzte Ausstellung ist Labor, Archiv und Spielfeld zugleich. Eine Gelegenheit, noch einmal in den Gedankenkosmos von Peter Weibel einzutauchen, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
Meint Marie-Dominique Wetzel, und zu sehen ist Renaissance 3.0, die letzte von Peter Weibel kuratierte Ausstellung am ZKM Karlsruhe bis zum 7. Januar 2024. Da bleibt also noch etwas Zeit. Wir kommen zur Kulturpresseschau in dieser Freitagnacht bei Fazit. Klaus Pokatzki hat die Feuilletons von morgen schon mal gelesen.
Die Welt lässt sich immer weiter verbesondern, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung und freuen uns über ein so schönes Wort wie verbesondern. Das muss in unseren Sprachgebrauch. Ökonomisch ergibt das alles sehr viel Sinn, meint Marlene Knobloch. Sie hat dabei aber nicht die Bereicherung unseres Wortschatzes im Sinne, sondern das, was die Veranstalter von Konzerten oder sonstigen Promi-Auftritten in ihre Kassen bekommen, wenn jemand für die ganz speziell verbesonderten Luxusplätze so richtig in die Tasche greift. Man wunderte sich in den vergangenen Monaten, mit dem Einkaufskorb zockelnd, was plötzlich eine Packung Trauben und Filterkaffee kosten. Aber bei, kein Witz, knapp 3000 Euro für eine Beyoncé-Karte googelte man doch hektisch die aktuelle Inflationsrate. Dafür aber sitzen die, die sich so etwas leisten können, bei der amerikanischen Sängerin nicht nur in der ersten Reihe, sondern haben auch eine eigene Bar und ein eigenes Klo. Wer für ein paar tausend Euro den exklusiven VIP-Ticketpass für Barack Obamas Arena-Tour 2023 durch Europa kauft, darf, erfahren wir noch von Marlene Knobloch, ein Selfie mit dem Ex-Politiker machen. Und was wird dereinst wohl für solche Selfies mit anderen Politikern gezahlt, wenn die nicht mehr im Amte sind? Er ist für mich ein Psychopath, steht in der Tageszeitung Taz. Über welchen Mann wohl? Ich konnte von Beginn an nicht verstehen, wie manche Leute in Deutschland auf Putin reinfallen konnten, sagt im Interview der Slawist und Übersetzer Olaf Kühl, der von 1996 bis 2021 Osteuropa-Referent für die regierenden Bürgermeister von Berlin war. Schon bei der russischen Revolution hatten die Bolschewiken einen dehnbaren Wahrheits- und Wissenschaftsbegriff. Sie bezogen sich auf Marx, aber interpretierten ihn willkürlich nach ihren eigenen Vorstellungen. All das zeugt davon, dass die Wahrheit in Russland oft keine Rolle spielt, sondern Glaube, Besessenheit und Machtgier. Diese Linie sehe ich bis heute. Ein Selfie für ein paar tausend Euro mit einem abgetretenen Putin kommt also schon mal nicht in Frage. Haben wir denn noch jemanden im Angebot? Er ist immer als arrogant und abgehoben wahrgenommen worden und hat mehrfach Besserung gelobt, geht Eberhard Spreng im Berliner Tagesspiegel mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron ins Gericht, nach dessen Fernsehinterview am Mittwoch zu den Unruhen in seinem Lande. Nun sprach er trotzdem herablassend von einer illegitimen Fool Masse auf der Straße, die sich vom Pöbel, Volk unterscheide, das sich politisch durch seine Parlamentsvertreter zu äußern habe. So hat er noch mehr zornige Menschen auf die Straße getrieben und riskiert eine veritable Staatskrise. Und hat König Charles III. Von seinem Staatsbesuch an der Seine vergrault. Für ein Selfie mit dem britischen Monarchen würden wir wirklich allertiefst in die Tasche greifen. Der Mensch braucht Struktur und so etwas wie Ordnung, erklärt uns John Malkovich die Welt. Aber diese gesellschaftlichen Ordnungen sind nicht besonders zufriedenstellend für die meisten Bewohner des Planeten, sagt der amerikanische Schauspieler im Interview mit der Süddeutschen. Es ist einfach schwierig, nicht enttäuscht zu sein. Ich bin keine ideologische Person. Ich mag Ideologien nicht. Ich halte sie für dumm. Das erklärt wahrscheinlich eine Menge von dem, was ich politisch denke. Auf jeden Fall verdanken wir ihm ein verbesondertes Schlusswort zur Tätigkeit des Kulturpressebeschauers. Journalisten konzentrieren sich immer darauf, was andere Journalisten schreiben.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.